SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. BioSwiss sucht das Ei des Kolumbus. Wie Bio-Eier produzieren, ohne männliche Küken zu töten. Schweizer Schulen und Corona.
Ich mache mir schon länger Sorgen, nicht nur um meine Kinder, sondern um die Kinder generell.
Der Initiator der Gruppe Protect the Kids befürchtet, dass 3 von 100 Kindern mit Long-Covid zu kämpfen haben werden, wenn sich nicht etwas ändere. Ein Umdenken in Sachen Corona fordert der Infektiologe Manuel Batzke im Tagesgespräch.
Wir müssen die Abwehr von der Gesellschaft und vom einzelnen Individuum so hoch wie möglich bringen, möglichst durch Impfungen, sodass nachher das Virus halt ohne grossen Schaden kann zirkulieren kann. Aber dort sind wir natürlich noch nicht vor dem Winter.
Auch in der Sendung die Reportage über die Stadt, die einst als Venedig des Nahen Ostens galt, Basra. Wir zeigen, welche Art der Schönheit sich die Stadt bewahren konnte. Im Studio für Sie Ivana Pribakovic und Ursula Vogler mit der Nachrichtenübersicht.
In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare ab dem 1. Juli nächsten Jahres heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Der Bundesrat hat beschlossen, die Vorlage zur Ehe für alle auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft zu setzen, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Stimmberechtigten hatten die Ehe für alle im September mit einer klaren Mehrheit angenommen. In der Schweiz dürfen die Behörden die AHV-Nummer ab dem 1. Januar 2022 systematisch verwenden, um Personen zu identifizieren. Der Bundesrat hat eine entsprechende Gesetzesänderung auf diesen Termin hin in Kraft gesetzt. Ziel sei es, Verwechslungen zu vermeiden und die Effizienz der Verwaltung zu steigern, teilte er mit. In den Räten war das Geschäft umstritten. Der Nationalrat trat erst im zweiten Anlauf darauf ein. Kritikerinnen und Kritiker äußerten Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und bezweifelten den Mehrwert der Neuregelung. Der Bundesrat will verbieten, dass Online-Buchungsplattformen in ihren Geschäftsbedingungen sogenannte Preisbindungsklauseln für Hotelbetriebe einfügen. So soll beispielsweise verhindert werden, dass Hotels dazu verpflichtet werden, einen von dem Plattformbetreiber angebotenen Preis nicht zu unterschreiten. Dazu will der Bundesrat das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb so ergänzen, dass Beherbergungsbetriebe in ihrer Preisgestaltung frei sind. Der Gesetzesentwurf geht als nächstes ins Parlament. Der Kanton St. Gallen hat über die aktuelle Lage an der Grenze informiert, im Zusammenhang mit anreisenden Flüchtlingen. Heute Morgen seien knapp 40 illegale Einreisen verzeichnet worden. In der vergangenen Woche seien es rund 260 gewesen, teilten die Behörden vor den Medien mit. Nach Angaben der zuständigen Zollverwaltung handelt es sich dabei vermehrt um Flüchtlinge aus Afghanistan, junge Männer und Jugendliche. Gemäß der St. Galler Kantonspolizei sind mehrere Flüchtlinge untergetaucht, bevor ihr Fall administrativ abgeschlossen werden konnte. Der SwissPass erhält ein neues Design und einige neue Funktionen. Ab Mitte Dezember werde schrittweise eine neue Generation der roten ÖV-Karte eingeführt, teilte die zuständige Allianz SwissPass mit. Die Karte erhält unter anderem einen Chip für das kontaktlose Bezahlen. Den neuen SwissPass erhalten Neukundinnen und Kunden sowie all jene, deren Karte nach 5 Jahren abläuft. In Österreich hat die Regierung die Corona-Regeln für die Einreise verschärft. Ungeimpfte Reisende müssen ab Montag einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist, wie die Behörden mitteilen. Antigen-Tests würden bei der Einreise nicht mehr akzeptiert. Bei Einreisen im Rahmen des regelmäßigen Pendlerverkehrs, zur Teilnahme am Schul- und Studienbetrieb oder zu familiären Zwecken seien die Antigen-Tests aber immer noch gültig. Im Euroraum ist die Inflationsrate im Oktober um 4,1% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies sei die höchste Inflationsrate seit Juli 2008, teilte das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mit. Im September dieses Jahres lag die Rate demnach bei 3,4%. Teurer wurden gemäß dem Eurostat vor allem die Kosten für Strom und Gas sowie für Lebens- und Genussmittel. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es vielerorts bewölkt, in den Bergen ist es zeitweise sonnig. Morgen ist es zunächst bewölkt, später teils sonnig, bei höchstens 7 Grad. Im Süden ist es vor allem am Vormittag sonnig, bei maximal 13 Grad.
Gehören Sie auch zu den 25% in der Schweiz, die zumindest beim Einkauf von Eiern auf die Knospe schauen? Das Bio-Ei jedenfalls ist eine Erfolgsgeschichte. Und damit das so bleibt, versucht BioSwiss in diesen Minuten an der Delegiertenversammlung einen Entscheid zu fällen, damit männliche Küken nicht mehr getötet werden sollen, und zwar ab 2026. Jan Baumann, Sie verfolgen die Delegiertenversammlung für uns. Im Vorfeld hat sich der Verband recht schwer getan mit dem Entscheid. Wieso eigentlich?
Ja, weil viel auf dem Spiel steht für die Branche. Wie Sie schon gesagt haben, das Schweizer Bio-Ei ist eine Erfolgsgeschichte mit rund 25% Marktanteil. Das heißt, man muss die nötigen Mengen wirtschaftlich produzieren. Folglich setzen auch die Biobetriebe in der Eierproduktion hauptsächlich auf Hochleistungshühner. Die Hennen sind dann spezialisiert aufs Eierlegen. Die männlichen Tiere dagegen, die legen nicht nur keine Eier, sie setzen auch nur langsam und wenig Fleisch an. Das heißt, die Brüder der normalen Leghennen eignen sich nicht wirklich für die Mast. Darum werden sie meistens gleich nach dem Schlüpfen getötet. Nun aber haben die Delegierten von BioSwiss heute den Ausstieg aus dem Kükentöten beschlossen. Soeben hat mir der Mediensprecher eine Nachricht gesendet, deutliche Annahme des Antrags des Vorstandes. Also Ausstieg aus dem Kükentöten bei BioSwiss.
Geplant ist konkret dieser Ausstieg erst in gut 4 Jahren. Wieso dauert das so lange?
Weil es aufwendig ist, die ganze Wertschöpfungskette umzustellen. Die Betriebe müssen neue Ställe bauen, die ganze Vermarktung muss angepasst werden und so weiter. Das braucht Zeit. Und dann muss man auch die Konsumentinnen und Konsumenten davon überzeugen, teilweise andere Produkte zu höheren Preisen zu kaufen. Etwa die gemästeten Brüder von Leghennen, die deutlich weniger Fleisch am Knochen haben.
Bei BioSwiss diskutiert man verschiedene Ausstiegswege. In einem Fall wird das Geschlecht des Kükens noch im Ei bestimmt. Wie passt denn das mit der Bio-Idee zusammen?
Nun, viele in der Biobranche sagen, das passt gar nicht zusammen. Die Geschlechterbestimmung im Ei gilt als nicht biotauglich. Das hat sich heute auch an der Delegiertenversammlung so durchgesetzt. Man muss wissen, das Embryo im Ei hat bereits recht früh, etwa in der zweiten Woche, ein Schmerzempfinden. Darum sagt BioSwiss, wenn schon diese umstrittene Geschlechterbestimmung im Ei, dann sicher höchstens nur bis zum 7. Bruttag.
Was kann man denn als Konsumentin oder Konsument eigentlich selbst tun, um die Tötung männlicher Küken nicht noch zu unterstützen?
Man kann die Brüder der Leghennen trotzdem aufziehen, also mästen, obwohl das nicht wirklich effizient ist. Das ist die eine Möglichkeit. Der zweite Weg geht über andere Hühnerzüchtungen. Es gibt seit einiger Zeit Rassen, die aus Sicht der Produzenten einen Kompromiss darstellen. Sie legen weniger Eier, sind dafür aber auch für die Mast geeignet. Das sind sogenannte Zweinutzungshühner. Für die Biobranche könnten sich vor allem diese Zweinutzungshühner gut eignen. Allerdings, das Problem dürfte sein, dass diese Hühner deutlich weniger Eier legen als spezialisierte Leghennen.
Zum Schluss noch kurz die Frage, was ist denn mit den konventionellen Eiern, also den Nicht-Bio-Eiern?
Dort wollen die Produzenten grundsätzlich ebenfalls aussteigen aus dem Kükentöten, aber in der Gesamtbranche, da ist der Entscheid noch nicht so reif. Und bei den konventionellen Produzenten steht die Geschlechtsbestimmung im Ei, die sogenannte In-Ovo-Methode, viel stärker im Vordergrund als bei BioSwiss.
Danke für diese brandneuen Informationen von der Delegiertenversammlung von BioSwiss, Jan Baumann. Und weiter geht's im Rendezvous mit diesen Themen. Ein Vater und seine Sorge. Wie die Kinder noch besser vor einer Ansteckung mit Covid schützen. Eine Stadt und ihre unbeugsamen Bewohnerinnen und Bewohner. Im irakischen Basra wird auch die kleinste Entwicklung zum Besseren groß gemacht. Eine Region und ein nimmer endender Kampf darum. Wie stabil ist die Ruhe in Bergkarabach zurzeit? Und Einst waren es nur mal 3 Fernsehsender. Jetzt gibt es einen Angebotsdschungel zusammen mit immer mehr Streamingdiensten, auch in der Schweiz. Das bedeutet Konkurrenzkampf um die vor dem Bildschirm. Es ist kalt geworden, der Winter steht vor der Tür. Wir alle halten uns mehr drinnen auf. Die Folge: Es stecken sich wieder mehr Menschen mit Corona an. Die Fallzahlen steigen. Und davon sind natürlich auch die Schulen betroffen. Ganze Klassen müssen in Quarantäne. Lehrerinnen und Lehrer fallen aus. Wie gehen die Schulen mit der Situation um? Inlandredaktor Raphael Vonmatt hat bei Eltern und Lehrervertreterinnen und Vertretern nachgefragt.
Rui Biagini macht sich Sorgen um die Gesundheit seiner beiden Söhne in der Primarschule, aber auch um die Gesundheit aller Schulkinder. Viele Schulen täten zu wenig im Kampf gegen das Virus.
Die Kinder werden zu wenig geschützt. Es hängt immer davon ab, wo das Kind wohnt. Es gibt Schulen, die Maßnahmen ergriffen haben. Es gibt andere Schulen, die keine Maßnahmen ergriffen haben.
Das Problem sei, dass es keine einheitlichen Vorgaben gebe. Dabei sei das Problem nicht so schwierig zu lösen, sagt der besorgte Vater aus dem Kanton Zürich und Initiator der Elterngruppe Protect the Kids.
Die wichtigste Maßnahme ist gesunde Luft in den Schulzimmern.
Kontrolliertes Lüften sei also die Lösung. Mit CO2-Messgeräten wisse man, wann Lüften nötig sei. Und Luftfilter würden Aerosole herausfiltern. Aber längst nicht alle Schulen haben solche Geräte angeschafft. Außerdem macht sich Biagini stark für die Covid-Impfung für die Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Schulkinder. Bisher ist die Impfung aber erst ab 12 Jahren zugelassen. Die steigenden Ansteckungen seien für die Schulen tatsächlich ein Problem. Das gibt auch die oberste Lehrerin im Land zu. Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, sagt dazu:
Ja, ich verstehe Eltern sehr gut, die sich Sorgen machen um die Gesundheit ihrer Kinder. Ich weise einfach darauf hin, dass es noch eine andere Seite gibt. Viele Eltern wünschen sich weniger Maßnahmen in den Schulen. Dazwischen muss sich die Schule irgendwie bewegen und einen gesunden Weg finden, um Schülerinnen und Schüler genügend zu schützen. Ich finde es wichtig, dass wir da einfach einen vernünftigen Umgang miteinander haben.
Auch Rösler empfiehlt allen Lehrerinnen und Lehrern, sich impfen zu lassen. Druck machen will der Lehrerverband hingegen nicht, um die Gräben zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern nicht zu vertiefen. Dagmar Rösler befürchtet, den Schulen stehe ein schwieriger Winter bevor. Wegen der Pandemie fallen immer wieder Lehrerinnen und Lehrer aus oder sind in Quarantäne.
Da sind die Schulen in der Tat gefordert, diese Lücken immer wieder zu füllen. Und wir wissen ja, dass der Arbeitsmarkt bei Lehrpersonen relativ ausgetrocknet ist. Also die Schulen sind seit Längerem wirklich sehr stark gefordert und zum Teil auch ziemlich am Anschlag.
Und die angespannte Situation wirke sich zumindest bei gewissen Kindern auch aufs Gemüt aus. Dieser Aspekt komme oft zu kurz, mahnt Thomas Minder, Präsident des Schweizer Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter. Minder leitet selbst eine Schule im Kanton Thurgau und beobachtet etwas, was ihm Sorge macht.
Weil zu Hause das Geld fehlt, weil die Eltern vielleicht den Job verloren haben oder ein Jobverlust droht oder vielleicht sogar die Familie in die Sozialhilfe abgerutscht ist, dass da die Sorgen und Nöte zu Hause groß sind und da auch da Spuren bei den Kindern hinterlässt.
Man dürfe Schulkinder mit psychischen Problemen nicht alleine lassen. Die Schulen sind also gefordert. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Mit dem Kampf gegen das Virus, mit der emotionalen Unterstützung der Kinder und mit Eltern, die teilweise Gegensätzliches fordern.
Und mehr zum Thema Corona gibt's im Tagesgespräch mit dem Infektiologen Manuel Batke um 1. Gewählt hat die irakische Bevölkerung ein neues Parlament bereits im Oktober. Doch eine neue Regierung hat der Irak immer noch nicht. Es gibt Parteien, die das Wahlresultat nicht akzeptieren wollen, und kürzlich verübten Unbekannte sogar einen Anschlag aufs Haus des noch amtierenden Premierministers Mustafa al-Khatami. Wie es im Irak weitergehen soll, ist unklar. Nach Jahrzehnten des Kriegs und Terrors wünscht sich die Bevölkerung, dass endlich Ruhe einkehrt und dass in Wirtschaft und in die Infrastruktur investiert wird. Besonders in Basra. Die zweitgrößte irakische Stadt an der Grenze zu Iran und Kuwait wurde in den letzten 4 Jahrzehnten wiederholt zerstört. Die Reportage aus Basra von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Die südirakische Stadt Basra zu beschreiben, ist nicht einfach, nicht einmal für Einheimische. Wer von früher weiß, dass Basra Venedig des Ostens genannt wurde, ist beim ersten Besuch sicher enttäuscht. Im Stadtzentrum erinnert auf den ersten Blick kaum etwas an die Kulturstadt von einst mit ihren vielen Dattelpalmen und schönen Kanälen. Ebenso wenig auf den ersten Blick sichtbar ist die Zerstörung, die man aus Fernsehberichten über Basra kennt. Eine irische Reisende beschrieb Basra aber vor ein paar Wochen in einem Facebook-Video als Stadt voller Abfall. Die Bevölkerung war verärgert und verletzt. Ahmed al-Saad ist ein einheimischer Künstler und der Direktor des Hauses für bildende Künste in Basra. Dass jemand seine Heimatstadt so sieht, schmerzt ihn. Wer behauptet, das sei das wahre Bild Basras, ist ein Lügner, sagt Ahmed al-Saad. Die Stadt ist schön, es kommt nur darauf an, wie man sie betrachtet. Er verweist auf den Schriftsteller Mohammed Khodayer, der in seinem geschundenen Basra auch das Schöne sieht, ohne die Realität der vielen Kriege, der Umweltzerstörung und der Vernachlässigung auszublenden. Auf ihn und Basra seien die Menschen hier stolz, sagt der Kunsthausdirektor Ahmed al-Saad. Er knipst das Licht in der Galerie an, die sich im oberen Stock des Hauses der bildenden Künste befindet, und zeigt die Kunstwerke lokaler Künstler, die alle Kriege, Anschläge und Plünderungen überlebt haben. Dass die Galerie Strom hat, ist nicht selbstverständlich. In Basra kommt es so häufig zu Stromausfällen, dass es seit Jahren immer wieder zu Anti-Regierungsprotesten kommt. Aber die Sehnsucht nach Leben, nach einer Zukunft, ist bei vielen Menschen so stark, dass sie nicht aufs Negative fokussieren mögen. Adawiyeh Jabbar ist die Leiterin einer Mädchenprimarschule in Basra. Die Witwe und zweifache Mutter mit wachem Blick ist bis aufs Gesicht verhüllt und strahlt eine ansteckende Zuversicht aus. Ich glaube, die Zeit der Kriege ist vorbei, jetzt beginnt Basra wieder zu leben, sagt die Schulleiterin. Wir Irakerinnen und Iraker lieben das Leben, vor allem hier in Basra. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden, Entwicklung und Erfolg, wie in Europa, sagt sie. Der Irak brauche zwar in vielen Bereichen Hilfe und sie sei dankbar um die Unterstützung der EU, gerade auch im Ausbildungsbereich. Nichts sei wichtiger als eine gute Schulbildung und diese bekämen selbst Kinder aus einfachen Verhältnissen wie in ihrem Schulbezirk. Die Schulleiterin ist betont positiv. Gehen Sie unter die Leute auf einen Markt und Sie werden sehen, die Menschen wollen nicht immer daran denken, was morgen Schlimmes passieren kann. Sie wollen lachen, im Moment leben, sagt sie. Auf einem der ältesten Märkte in Basra wird gelacht und um Gewürze und Weihrauch gefeilscht. Nach der US-Invasion 2003, den Anschlägen und Kämpfen danach, gaben Händler hier ihre jahrhundertealten Familienläden auf. Wir hatten einen Krieg nach dem anderen, sagt einer von ihnen, der zurückgekehrt ist. Und das Leben in Basra sei nach wie vor hart. Wir kommen nie zur Ruhe, sagt er. Neben seinem Stand füllt Haider Ali Mehdi Gewürze für einen Kunden ab, wie dies schon sein Großvater und sein Vater taten. Es war alles zerstört hier, aber seit rund 10 Jahren macht die Regierung etwas und Basra ist einfach schön, sagt er. Einzig im Sommer sei es hier etwas unangenehm, wenn das Thermometer über 50 Grad steige.
Basra ist einfach schön, sagt der Gewürzhändler in ihrer Reportage Susan Brunner. Ist das der Stolz der Menschen auf das, was sie noch haben, oder dürfen sie gar nicht etwas Schlechtes sagen?
Ich denke, es ist schon vor allem der Stolz der Menschen. Also gerade Irakerinnen und Iraker betonen immer gerne im Gespräch, dass ihre Zivilisation tausende von Jahren alt ist und sie empfinden ihre Situation heute als sehr demütigend. Zwar liegt vieles in Basra im Argen, also Stromausfälle, kaum sauberes Wasser oder überhaupt kein sauberes Wasser, ein stockender Wiederaufbau. Aber wenn jemand von auswärts kommt und einfach sagt, die Stadt sei dreckig und hässlich, tut das speziell weh, wenn es langsam eben jetzt Fortschritte gibt. Ein lokaler Schriftsteller hat mir gesagt, jetzt gibt es wieder Orte in Basra, die man gerne fotografieren möchte, weil sie schön sind. Und wie tief die Verletzung ist oder was man sagen darf oder nicht, ich habe in Basra Straßenumfragen gemacht und da hat mich der Geheimdienst festgesetzt und ich wusste zuerst gar nicht, warum. Ich hatte alle nötigen Bewilligungen und plötzlich steckt der Geheimdienstchef seinen Kopf ins Auto, entschuldigt sich x-fach bei mir und es stellte sich heraus, der Geheimdienst dachte, ich sei diese Irin, die dieses Facebook-Video veröffentlicht hatte. Mein Assistent musste ihnen beweisen, dass ich eine Schweizer Journalistin bin und nichts mit der Sache zu tun habe, aber es zeigt etwas über die Stimmung in Basra.
Wie ist eigentlich die finanzielle Situation der Menschen? Also haben sie eine Arbeit und ein Einkommen?
Ja, etwa jede vierte ist arbeitslos. Bei der Jugend ist es etwa 30%, wobei die Zahlen nicht unbedingt glaubwürdig oder aufdatiert sind. Schon sehr lange ist Arbeitslosigkeit ein Problem in Basra. Die Wirtschaft war immer zu sehr auf Öl ausgerichtet. Und dann kamen natürlich die UNO-Sanktionen der 1990er Jahre. Die haben die irakische Wirtschaft schlicht verwüstet. Darunter leidet das Land heute noch. Und dann kam die US-geführte Irak-Invasion. Jahrelange Gewalt und Terror, verschiedene Gruppierungen, auch internationale Mächte bedienten sich aus Iraks Staatskasse von den Öleinnahmen. Und dazu kam Korruption und Vetternwirtschaft. Es sind also inkompetente Leute in der Verwaltung. Vielleicht noch etwas zum Einkommen. Im Schnitt ist das zwischen 20.000 und 37.000 Franken pro Jahr umgerechnet. Das klingt nach wahnsinnig viel. Das sind natürlich aber die qualifizierten Jobs in der Ölindustrie. Ein großer Teil der Menschen verdient so um die 4,50 Franken pro Tag und das reicht nicht zum Leben.
Als Venedig des Nahen Ostens, sagen Sie in der Reportage, bezeichnete man Basra früher. Was braucht es, damit die Stadt zu dieser früheren Schönheit zurückfindet?
Ja, genau das, was viele Menschen fordern, eine Regierung oder eine Verwaltung, in der wirklich kompetente Leute sitzen, die nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Aber das wird schwierig, denn der Irak ist Schauplatz von Stellvertreterkonflikten und Kriegen, die das Land destabilisieren und korrumpieren.
Danke für den Einblick in eine etwas andere Welt, Susan Brunner. An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es zu den schwersten Gefechten seit dem 44-Tage-Krieg vom vergangenen Jahr gekommen. Armenien gab den Tod von mehr als einem Dutzend Soldaten bekannt und bat den Verbündeten Russland um Hilfe bei der Verteidigung des Landes. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation. Russland rief die Konfliktparteien zur Zurückhaltung auf. Judith Huber von unserer Auslandredaktion, Sie reisen für Radio SRF regelmäßig in die Krisenregion. Was war denn der konkrete Anlass für diese neueste Eskalation?
Was genau der Auslöser der jüngsten Eskalation war, ist unklar. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld, wie Sie gesagt haben. Und auch die Angaben, wo genau diese Gefechte stattfanden, stimmen nicht überein, wenn man die Statements der beiden Seiten anschaut. Es sieht aber ganz danach aus, dass Aserbaidschan etwas vorgerückt ist auf armenisches Gebiet und mehrere Militärposten erobert hat. Jetzt ist es aber wieder ruhig. Russland hat eine Waffenruhe vermittelt, nachdem Armenien Russland, mit dem es ja militärisch verbündet ist, gestern um Hilfe gebeten hatte.
Beobachter sagen, Aserbaidschan versuche immer wieder eine Eskalation herbeizuführen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Ja, es ist plausibel, dass das tatsächlich der Fall ist. Und um das zu erklären, müssen wir kurz zurückschauen, nämlich auf dieses Abkommen vor fast einem Jahr, das ja diesen großen Krieg zwischen den beiden Ländern beendet hat. Und seit ein paar Monaten verhandeln Aserbaidschan und Armenien ja über die Umsetzung dieses Abkommens. Und da geht es um den Verlauf der Grenzen, aber es geht eben auch um eine Verkehrsverbindung, die durch den Süden von Armenien führen soll. Und diese Verbindung soll eben Aserbaidschan über armenisch armenisches Gebiet mit der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan, heißt die, verbinden. Also eben, das ging, diese Straße ginge über armenisches Gebiet und zwar ohne Pass und ohne Zollkontrollen, so will es Aserbaidschan. Und das will man in Armenien eben nicht. Das weckt große Ängste, man will die Kontrolle über dieses Gebiet nicht aufgeben. Und Aserbaidschan wiederum ist damit nicht einverstanden. Sie wollen, dass Armenien endlich nachgibt in dieser Frage. Und Aserbaidschan hat deshalb Druck gemacht in dieser Frage, hat auch militärisch Druck gemacht auf den Süden. Und deshalb ist es eben ganz gut möglich, dass auch diese Eskalation in diesem Zusammenhang steht.
Im Kern des Konflikts geht es ja um die Region Bergkarabach, die beide Seiten für sich beanspruchen. Spielte das bei der jetzigen Gewalteskalation gar keine Rolle?
Doch, denn auch da sind zentrale Punkte eben nicht ganz geklärt. Armenien möchte, dass weiterhin über die Frage des Status verhandelt wird, also mit dem Ziel einer Selbstbestimmung der Karabach-Armenier, die ja weiterhin dort leben. Und Aserbaidschan, der Sieger des letztjährigen Krieges, findet, die Frage des Status sei gelöst, es sei eh klar, Karabach gehöre zu Aserbaidschan. Also da sind die ganz zentralen Punkte sind ungeklärt. Und was man hier auch noch sagen sollte, Armeniens Regierung steht eben unter großem Druck bei all diesen Verhandlungen, also über Grenzverlauf, über diesen sogenannten Korridor um Bergkarabach, überhaupt keine Konzessionen zu machen, also Druck von der Opposition, vor allem von nationalistischen Kreisen. Und es gab auch Aggressionen und Sabotageakte von armenischer Seite in letzter Zeit. Und das trägt natürlich zu dieser Unruhe bei.
Prognosen sind naturgemäß schwierig. Trotzdem ganz kurz, wie stabil oder wie labil ist die Lage im Moment?
Ja, ich denke, ziemlich labil. In Aserbaidschan möchte man die eigenen Interessen, wie gesagt, möglichst vorantreiben, vor allem solange Armenien eben schwach ist, auch politisch schwach. Und in Armenien hat, wie gesagt, die Regierung, die eigentlich ein Abkommen möchte mit Aserbaidschan, so sieht es aus, die hat eben Gegenwind von der Opposition. Und es sind eben auch Ängste da, ganz große Ängste und ein Misstrauen gegenüber Aserbaidschan. Und es gibt auch Rachegefühle. Und das ist natürlich keine gute Grundlage für langfristige Stabilität. Aber allerdings, es hat sich einmal mehr gezeigt, Russland kann auf die beiden Seiten einwirken, damit sich die Lage vorübergehend wieder beruhigt. Aber eben wie es längerfristig dann aussehen wird, das ist völlig offen.
Besten Dank für diese Einordnung, Judith Huber. Kennen Sie das? Sie freuen sich auf einen gemütlichen Fernsehabend zu Hause und haben plötzlich die Qual der Wahl. Serie oder Spielfilm schauen oder eine Diskussionssendung oder Sport. Das Angebot ist mittlerweile fast endlos. Denn neben x Fernsehprogrammen kämpfen immer mehr Streaming-Anbieter ums Publikum. Neben internationalen Anbietern wie Netflix und Disney Plus buhlen auch Schweizer Anbieter ums Publikum. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Theater und Kinos waren geschlossen, das Ausgehangebot stark eingeschränkt. Also haben während der Corona-Pandemie viele Leute ein Streaming-Abo gelöst, sagt Siri Fischer von der Interessengemeinschaft Elektronische Medien.
Heute ist es so, dass 3,3 Millionen oder etwa die Hälfte der Bevölkerung einen kostenpflichtigen Streamingdienst in der Schweiz nutzt. Das sind rund 1 Million mehr Streaming-User als vor der Corona-Zeit.
Der Markt ist also gewachsen und er dürfte weiter wachsen, denn das herkömmliche Fernsehen dominiert noch immer klar.
Wir haben jetzt Daten erhalten vom dritten Quartal 2021 und da sehen wir, dass pro Tag in der Schweiz jede Person im Durchschnitt 1,75 Stunden lang klassisches Fernsehen schaut und demgegenüber stehen 7 Minuten Nutzung von Netflix pro Tag um Kopf der Bevölkerung.
Das ist im direkten Vergleich also immer noch wenig. Aber immer mehr Menschen lösen laut der Expertin als Ergänzung ein Streaming-Abo mit mehr Inhalten, jederzeit und überall zugänglich. Und deshalb habe es für weitere Anbieter Platz, neben Platzhirsch Netflix. Etwa für PlaySwiss, das Angebot der SRG, zu der auch Radio SRF gehört. Bakel Walden von der SRG-Generaldirektion.
Wir sind extrem happy jetzt bei dem ersten Geburtstag. Wir wachsen und wir haben wahnsinnig viel gelernt, weil es ist ein sehr hart umkämpfter Markt, der Streaming-Markt, und freuen uns, dass wir dann Angebot präsentieren können, was offensichtlich gefällt.
Aus dem breiten SRG-Angebot zeigt PlaySwiss eine Auswahl an Filmen, Dokumentationen und Serien wie Wilder, Neumatt oder bald Zucker.
Lehre du Pfeife, wie du alles ertitsch mit der Zucker. Neue Serie aus dem Wallis.
Schweizer Inhalte und Serien seien wichtig, um das Publikum an sich zu binden, betont Walden. Oft genutzt würden bei PlaySwiss untertitelte Sendungen aus den jeweils anderen Sprachregionen. Neu am Start ist seit gestern auch OnePlus. Das Schweizer Medienhaus CH Media steigt damit ebenfalls in den Streaming-Markt ein, wie Roger Elsener von CH Media erklärt.
Wir positionieren die Streaming-Plattform OnePlus klar als Entertainment-Plattform. Darauf werden wir hoffentlich mit Schweizer Eigenproduktion punkten. Wir haben aber auch exklusive internationale und nationale Serien- und Spielfilm-Highlights und eine Kinderabteilung, die wir so bisher jetzt nicht in unserem Angebot hatten.
Eigenproduziertes wie etwa «Der Bachelor» oder «Bauer ledig sucht», Schweizer und internationale Filme wie «Green Book», «Django Unchained» oder «Der Goli bin ich». Auch die Swisscom hat ihr Streaming-Angebot rundum erneuert und bietet seit 3 Wochen das zahlungspflichtige Premium-Angebot «Blue Play» an. Dort gibt es neben eigenen Inhalten auch solche von anderen Streaming-Diensten. Aus Sicht des Publikums ein Vorteil, meint Malte Probst, der bei der Swisscom das TV-Geschäft leitet.
Wir bieten den Kunden das an, was sie gerne sehen wollen. Wir haben eine Partnerschaft mit Netflix. Wir haben den Plan, als Aggregator zu funktionieren und unseren Kunden den Zugang zu ermöglichen und die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, die die Kunden interessieren, unabhängig von der Quelle.
Mit einem einzigen Abo die Inhalte von mehreren Streaming-Anbietern nutzen, das dürfte für viele attraktiv sein. Doch das kostet. Letztlich werden die Kundinnen und Kunden entscheiden, was ihnen am wichtigsten ist: der Preis, die Inhalte oder aber wie nutzerfreundlich die Menüs der einzelnen Streaming-Anbieter sind.
Klaus Bonanomi. Übrigens mehr zu Basra, der irakischen Schönheit im Süden des Landes und über ihre Bewohnerinnen und Bewohner gibt es in der Sendung «International» am Sonntagabend nach dem Echo der Zeit auf SRF 1 oder auf srf.ch/audio, die außenpolitische Sendung «International». Mittlerweile ist es 1:01 im 1. und 4. höchste Zeit fürs Tagesgespräch. Der Ruf nach einer Boosterimpfung für alle ist in der Schweiz in den letzten Tagen lauter geworden. Was bringen die Auffrischimpfungen und wie kommt die Schweiz durch den zweiten Corona-Winter? Zu Gast im Tagesgespräch ist der Basler Infektiologe Manuel Batge nach den weiteren Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
In der Schweiz können gleichgeschlechtliche Paare ab dem 1. Juli nächsten Jahres heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln. Die Stimmberechtigten hatten die Ehe für alle im September mit einer klaren Mehrheit angenommen. Die Schweizer Behörden dürfen die AV-Nummer ab dem 1. Januar 2022 systematisch verwenden, um Personen zu identifizieren. In den Räten war das Geschäft umstritten. Kritikerinnen und Kritiker äußerten Bedenken, etwa hinsichtlich des Datenschutzes. In Österreich hat die Regierung die Corona-Regeln für die Einreise verschärft. Ungeimpfte Reisende müssen ab Montag einen PCR-Test vorweisen. Antigentests werden bei der Einreise nicht mehr akzeptiert, außer etwa für den Pendlerverkehr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.